Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Egal ob renovieren, bauen oder gestalten, in Meppen und Haaren bekommst du alles, was du für dein Projekt brauchst. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Ja, moin liebe Fans des SV Meppen, herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Ich bin Christoph Schillingmann, Emsland Sportredakteur und ich darf euch heute zu unserer 63. Folge begrüßen. Mein Gast ist heute jemand, der nicht mehr auf dem Spielfeld aktiv ist. Er kümmert sich am Schreibstuhl im wahrsten Sinne um die Geschäfte des SV Meppen. Ich spreche von Florian Eckbass, den Geschäftsführer des SV Meppen. Moin Florian, schön, dass du hier bist.
Moin Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Florian, wir wollen heute ein bisschen über die mögliche Reform der Regionalliga sprechen. Meister müssen aufsteigen, vier Himmelsrichtungen, nur ein Ziel. Das hat man in den letzten Wochen viel in den Stadion gesehen, in den Fankurven. Ich war auch beim Phoenix-Spiel von euch, 4-0 gewonnen. Die Meppen-Fans haben auch diese Slogans auf ihren Bannern gehabt. Dieser Slogan, Meister müssen aufsteigen, der wandert jetzt schon seit ein paar Monaten, seit ein paar Wochen durch die Stadien. Ja, warum ist die Umsetzung so kompliziert?
Ich glaube, alle Reformen, wo es ganz, ganz viele Meinungen zu gibt, wo viele Leute beteiligt sind, wo viele Institutionen und Verbände beteiligt sind, die brauchen Zeit, die brauchen Mut und die brauchen auch Leute, die einen Reformwille haben. Und das ist jetzt gerade in einem Stadium angekommen, wo es nicht ganz klar ist, wer was will, wie es weitergehen soll. Aber wir haben da ja jetzt in der Arbeitsgruppe einen Pflock eingeschlagen und wir hoffen, dass wir da die nächsten Schritte gehen können und dass es dann in die richtige Richtung geht.
Ja, die Problematik besteht einfach darin, dass es 5 Regionalligen gibt, nur 4 Aufsteiger gibt. Das heißt, jede Saison guckt eine Mannschaft, die Meister geworden ist, in ihrer Staffel in die Röhre. Ist es einfach jetzt, es gab ja schon mal Reformbewegungen, ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass sich auch was ändert?
Ja, absolut. Also 2018 wurde ja auch schon mal eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die genau das Thema auch behandelt haben. Und versucht haben, die Regionalliga in eine Vielgleisigkeit zu gießen. Da ist es allerdings nicht gelungen, weil ja gewisse Verbände beziehungsweise Verbandspersonal dann dagegen gewirkt haben. Da konnte man sich nicht einigen. Und ich glaube, dass es damals auch nicht die Vorschläge gab, die jetzt auf dem Tisch liegen, beziehungsweise der eine, den gab es nicht. Und von daher, ja, ist es eine Sache, die einfach vorangetrieben werden muss. Und es sind jetzt schon so viele Jahre vergangen, wo nichts passiert ist, wo es einfach diese unsägliche Relegation gibt. Und wir müssen einfach, wie ich eben auch eben schon sagte, diesen Mut haben, mal was zu verändern. Weil ich glaube, auch wenn es mal verändert ist, dann ist der Aufschrei gar nicht so groß. Ich meine, wir sehen das ja auch in der Champions League. Alle haben vorher gesagt, das Modell mit der Ligaphase ist total blöd. Jetzt kommen immer mehr Kommentare, dass es doch ganz interessant ist, so ein letzter Spieltag, wie wahnsinnig spannend sowas ist. Also ich glaube, der Aufschrei, der ist einmal groß, aber dann ist relativ schnell auch Alltag in Anführungszeichen drin und so ein Modell kann einfach gelebt werden.
Ja, also ich finde zum Beispiel persönlich, ist es total unfair, dass, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das West und Südwest, dass das unfair ist, dass sie immer den festen Aufstiegsplatz haben. Dafür gibt es Gründe. Aber ich finde es halt total unfair gegenüber Fans, gegenüber ja, den Vereinen, die dann Meister werden, dass sie nicht aufsteigen können. Ne?
Ja, also das ist ein Riesenproblem. Ich meine, einmal ist es dann der Relegationsgewinner, der sich natürlich über einen Aufstieg freut, ja, aber man ist ja trotzdem schon im Hintertreffen. Man hat einfach den Nachteil, dass man 3-4 Wochen später ist als alle anderen Aufsteiger. In der Kaderplanung, in der Planung für die neue Saison generell, auch was Infrastruktur und Personal drumherum angeht. Also selbst der Relegationsgewinner, der sich nachher über den Aufstieg freut, hat einfach einen Nachteil. Der Relegationsverlierer, ich glaube, darüber müssen wir dann gar nicht sprechen, der hat einfach über 38 Spieltage einfach eine richtig gute Saison sportlich gespielt und hat es dann auch einfach verdient, für die Leistung belohnt zu werden. Und dass das nicht gegeben ist, ich meine, es gibt ja auch andere Beispiele, dass Nichtmeister aufsteigen, auch in anderen Sportarten, aber auch im Fußball in anderen Ligen. Aber ich halte es grundsätzlich für falsch, dass das Meister nicht aufsteigen. Es muss irgendwie möglich sein, dass dieser Grundsatz gegeben ist.
Ja, und ich finde nicht nur dann am Ende der Saison, ich finde auch vorher. Also ich glaube, es ist bestimmt schwieriger, eine Saison zu planen, wenn man jetzt nicht zu 100% weiß, okay, ich werde Meister, ich steige dann auf jeden Fall auf, sondern ich glaube, dieses Relegationsspiel ist bestimmt immer irgendwo im Hinterkopf, oder?
Ja, absolut. Man kann sich eigentlich nie sicher sein, dass du aufsteigst. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation in dieser Saison, dass wir den festen Aufstiegsplatz bei uns haben. Und du hast recht, in der Planung dieser Regionalliga-Saison konnten wir die ein oder anderen Themen anders angehen, als wenn das Relegationsspiel bzw. die Spiele am Ende der Saison dann stattfinden.
Ich finde auch zum Beispiel gerade auch vielleicht im Gespräch mit Spielern, oder nicht?
Ja, absolut.
Das ist jetzt nicht dein Bereich, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ne?
Ja, das ist so. Spieler sehen das natürlich auch, gerade wenn ambitionierte Vereine dann damit spielen und sagen, wir möchten euch haben, wir möchten mit euch den Weg dann in die nächste höhere Liga gehen, in unserem Fall dann die dritte Liga. Die sind dann nochmal ganz anders zu kitzeln und können sich, glaube ich, einfach besser vorstellen, dass dieser Weg erreicht wird, beziehungsweise dieses Ziel erreicht wird. Ja.
Ja. Das ist mal auf, du warst ja Teil dieser Arbeitsgemeinschaft, die vom DFB einberufen wurde. Wie hast du ja die letzten Monate in Bezug auf die Arbeitsgemeinschaft erlebt? War es anstrengend?
Also zunächst muss ich nochmal aufklären. Die Arbeitsgruppe wurde grundsätzlich vom DFB einberufen. Ja. Also Auftraggeber, das waren die Regionalpräsidenten bzw. die Präsidentenkonferenz. Mhm. An die Präsidentenkonferenz haben wir jetzt unsere Vorschläge geleitet. Grundsätzlich diese Arbeitsgruppe, das sind alles tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Mit denen konnte man sehr, sehr gut diskutieren, hochemotional diskutieren, aber immer mit einer sachlichen Grundlage. Und das war schon in Ordnung. Und wir sind letzte Woche, als wir unser letztes Treffen hatten, auch alle mit einem Handschlag da rausgegangen und konnten uns in die Augen schauen. Also das war schon alles in einer vernünftigen Atmosphäre. Aber klar geht es dann hochemotional vor, weil jeder vertritt auch so ein bisschen seine Interessen. Also eigentlich ist nicht das eingetreten, was ich mir so ein bisschen vorab erhofft habe, dass wir mal wirklich uns frei machen von den eigenen Interessen, sondern jeder Verband, jeder Vereinsvertreter hat genau seine Interessen vertreten. Hätten wir uns da mal ganz von frei gemacht, dann bin ich mir sicher, dann wären auch noch andere Vorschläge durchaus ausgearbeitet worden. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Es ist auch verständlich, dass jeder seine, ja, seine Perspektive vertritt. Aber ich glaube, es wäre einfach anders gelaufen.
Was war denn genau der Auftrag, den ihr bekommen habt?
Naja, der Auftrag war, dass wir das Thema Meister müssen aufsteigen abhaken sollen. Also der Auftrag war, dass alle Meister aufsteigen müssen. So wie wir da hinkommen, da hatten wir letztendlich freie Hand. Und man muss ja auch dazu sagen, wir waren kein Entscheidungsgremium, sondern einfach nur ein Vorschlagsgremium. Wir haben da wirklich alle Modelle dann einmal auf den Tisch gelegt, beziehungsweise ja, alle Modelle, wahrscheinlich gibt es noch Modelle, noch und nöcher. Aber das waren schon viele Modelle, die hoch und runter diskutiert worden sind, die auch wirklich immer sehr, sehr gut vom DFB ausgearbeitet worden sind, sehr in der Tiefe. Aber ja, es ist dann einfach schwierig, wenn ein Verband natürlich seine Interessen durchsetzen möchte, möglicherweise gerade feste Aufstiegsplätze hat und dann nicht so die den Willen hat, was zu verändern. Weil natürlich kann man das verstehen, wenn einer sagt, ja, bei mir ist doch alles super, warum soll ich mich bewegen? Aber im Endeffekt, wenn alle so denken, wenn alle auf der Welt so denken, ich glaube, dann wirst du kein Thema vorantreiben können. Und ja, von daher bin ich jetzt auch gespannt, wie es dann weitergeht.
Ja, das stimmt. Vor eurer letzten Sitzung, jetzt Ende März, hatte ich ja anfangs schon gesagt, dass es, da gab es ja viel Forderungen von Fanszenen in den Stadien. Aber es haben sich sehr, sehr viele Leute auf einmal in der Woche davor auch in den Medien geäußert, dann zu dem Thema. Wie habt ihr das dann ja in Bezug auf euer letztes Treffen irgendwie wahrgenommen? War das Thema bei euch?
Ja, das war natürlich Thema, auch gerade dann aus der Initiative heraus. Aber auch ich persönlich bin natürlich mit unserer Fanszene da im Austausch. Es ist auch wichtig, dass wir einfach eine gewisse Präsenz schaffen, dass unsere Fanszene, dass das Fanszene generell in Deutschland auf das Thema aufmerksam machen. Weil es ist einfach jetzt die einmalige Chance, was zu verändern. Wenn es jetzt nicht klappt, dann wird auf Jahre wieder die Regelung, wie sie jetzt aktuell ist, weiter bestehen. Wobei ich da auch nochmal mich selber frage, ob dann überhaupt der vierte Aufstiegsplatz in die dritte Liga bestehen bleibt. Weil seit 2018 war der Auftrag, dass wir eine Viergleisigkeit hinbekommen, beziehungsweise dass mit vier Aufstiegsplätzen diese Geschichte erledigt wird. Die dritte Liga 2018 den vierten Abstiegsplatz abgegeben. Die sind in Vorleistung gegangen. So, und haben dann den Regionalligen den Auftrag mitgegeben, ja gut, wenn wir in Vorleistung gehen, dann müsst ihr das jetzt regeln. So, das ist bis heute nicht umgesetzt worden. Und wenn wir jetzt es nicht schaffen, die Reform anzustreben, dann kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass der vierte Aufstiegsplatz wieder zurückgeht. Und da habe ich auch im Rahmen der Arbeitsgruppe immer wieder an die Verbände appelliert, die einen festen Aufstiegsplatz gerade haben. Es kann sein, wenn wir uns nicht einigen, dass auch diese Regelung, wie sie aktuell Bestand hat, geändert wird. Weil warum soll die dritte Liga? Ich meine, es gibt da natürlich auch Instanzen, die dahinter einfach diese Entscheidung nochmal treffen müssen. Klar, aber also ich halte es dann nicht für ausgeschlossen, dass die dritte Liga dann nur noch drei Absteiger hat.
Das ist ja schon krass, ne? Also die Gefahr siehst du wirklich?
Die Gefahr sehe ich persönlich. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, 2018 ist es dazu gekommen, das ist der vierte, acht Jahre her. Und wenn dieser nicht gekommen wäre, im Jahr 2018 meine ich, dass der VfL Osnabrück Viertletzter geworden ist.
Ja,
und da nicht
hinter den Sportfreunden Lotte, glaube ich.
Genau.
Ja.
Und da nicht abgestiegen ist. So, wir sind jetzt dann in den vergangenen Jahren zweimal Viertletzter geworden. Ja. Einmal hatten wir wahnsinniges Glück, weil Uerdingen wirtschaftlich die Zulassung nicht bekommen hat.
Ja.
aber auch in dem Abstiegsjahr, wir sind Viertletzter geworden. Was wäre denn passiert, wenn 2018 diese Regelung nicht eingetreten wäre? Na, also man muss da schon auch immer alle Perspektiven mit reinnehmen.
Ja.
Und wenn es dann irgendwann so kommen sollte, ja, dann gucken sich auch Verbände um, die vielleicht aktuell einen festen Aufstiegsplatz in die dritte Liga haben.
Ja, und was ich zum Beispiel dann immer auch schwierig finde, gerade weil der DFB dann auch in die Vorleistung gegangen ist, dass dann immer wieder auch Thema ist, dass die dritte Liga aufgestockt wird auf 22 Mannschaften. Ne? Also der DFB hat ja, wie du es gesagt hast, gesagt, nee, ihr seid am Zug, ne? Und warum sollte der sich dann noch mal wieder bewegen, anstelle dann, dass die Landesverbände, nee, nicht die Regionalverbände, dass die sich da mal einigen, ne?
Naja, also letztendlich ist es ja so, dass der DFB, wie er da steht, das ist ja ein Zusammenschluss quasi aus allen Landesverbänden und Regionalverbänden. Ja, also da könnte dann schon auch irgendwann mal ein Antrag auf einen DFB-Bundestag kommen.
Natürlich.
Und da könnte der DFB Körperschaft, wie er dann da in Frankfurt sitzt mit seinen Mitarbeitern, glaube ich, und als Träger der dritten Liga, glaube ich, nicht allzu viel machen. Aber ich sehe es genauso wie du. Die dritte Liga ist in Vorleistung gegangen. Warum soll jetzt die dritte Liga nochmal irgendwie angepasst werden? Man kann darüber streiten. Eine Erhöhung auf 22 Mannschaften halte ich jetzt ehrlicherweise auch nicht für unrealistisch. Also in England sind es beispielsweise 24 Mannschaften. Also man kriegt das schon in einem Rahmenterminkalender untergebracht. Aber nochmal, wir haben seit 2018 einen Auftrag. Und wenn dieser Auftrag damals so nicht gestellt worden wäre, dann würde er ganz egoistisch aus der Format-Perspektive gesehen, dann würden wir eventuell noch in der dritten Liga spielen, weil der viertletzte Platz, der eben kein Abstiegsplatz gewesen wäre.
Ja. Und wenn die Ostvereine sich nicht zusammengetan hätten im letzten Jahr zur Aufstiegsinitiative, dann hätte es auch eurer AG gar nicht gegeben. Die hat es jetzt gegeben. Ihr habt jetzt zwei Modelle ausgearbeitet und dem DFB vorgelegt. Da wollen wir natürlich auch einmal drüber reden. Einmal das sogenannte Kompassmodell und einmal das sogenannte Regionenmodell. Willst du kurz erklären, worum es bei den beiden geht?
Ja, also ganz oberflächlich erklärt, das Kompassmodell wäre das Modell, wo wir in vier Staffeln insgesamt 80 Vereine hätten, also 20 pro Staffel, die nach Entfernung aufgeteilt werden würden. Da gibt es dann eine KI, die berechnet, die kürzesten Distanzen jeweils für die Vereine. Um dann eine Staffelzusammensetzung zu bekommen. Ähnlich wird es tatsächlich schon im Jugendbereich gemacht, in der DFB-Nachwuchsliga. Also das Konzept wäre jetzt auch nicht neu. Beim Regionenmodell bleibt man bei Verbandsgrenzen. Wir würden dann einen Zusammenschluss des Regionalverband Nord, also jetzt aktuell die Regionalliga Nord mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin haben. Andersrum im Südosten Bayern, Sachsen und Thüringen zusammenschließen. Was natürlich rein flächentechnisch schon eine Herausforderung für unsere Vereine im Norden wäre.
Ja. Fahren wir von Emden nach Cottbus oder okay, die sind jetzt zur Liga, aber theoretisch wäre es ja vielleicht irgendwann mal möglich. Ne?
Ja.
Ja, es ist schon eine weite Entfernung. Ne?
Genau, definitiv. Da kommt einiges hinzu. Und da sehe ich auch ganz klar die Vorteile beim Kompassmodell. Also würden sich alle Verbände bewegen. Jeder würde seinen Teil dazu beitragen, um eine Lösung zu finden. Und wenn man dann auch mal schaut, die Veränderung, die wäre gar nicht groß. Ich habe dir vorab ja eben auch mal eine Einteilung gezeigt. Also die Regionalliga Nord beispielsweise wäre fast genauso, wie sie aktuell ist. Auch der Nordosten ähnlich. Selbst der Westen nur geringfügig größer gezogen. Also von daher, die Vorteile des Kompassmodells liegen einfach auf der Hand. wir haben da auch einfach die klare Regelung, was Aufstiege angeht, was Abstiege angeht. Das ist beim Regionenmodell einfach nicht klar. Und von daher, ja, die Initiative hat es auch letzte Woche direkt nach dem Treffen der Arbeitsgruppe gemacht. Spreche ich mich jetzt hier auch nochmal ganz klar für das Kompassmodell aus.
Also beim Kompassmodell wäre es dann zum Beispiel so, wenn man jetzt die Regionalliga Nord nehmen würde. Hannover würde, glaube ich, dem Osten eher zugeschlagen und anstattdessen kommt Ostwestfalen, kann man so grob, glaube ich, sagen, die Ecke, ne, dazu, ne?
Ja, also das ist eine jährliche Einteilung, ne? Also das kann mal so oder so laufen, je nachdem, wo die Regionalliga-Vereine dann verortet sind.
Ja, aber jetzt nach aktuellem Stand.
Genau, ja. Das kann möglich sein.
Und was man ja auch festhalten muss, egal welches Modell, also wenn es überhaupt eins wird und wenn es eins von den beiden wird, auf jeden Fall habt ihr ja euren Auftrag erfüllt, dass Meister aufsteigen müssen. Also in beiden Modellen gibt es 4 Regionalligen und jeder Meister steigt auf. Also
genau, das war auch ein wirklich richtig gutes Zeichen aus der Arbeitsgruppe heraus. Das war ein einstimmiges Zeichen, dass eine Viergleisigkeit von allen einstimmig abgestimmt worden ist. Und ich meine, da kann man schon einen Konsens sehen. Also jeder war interessiert daran, die Reform auch durchbringen zu wollen in der Arbeitsgruppe. Und es ist ganz klar gesagt, es soll viergleisig werden. So, jetzt liegen 2 Modelle auf dem Tisch. Ein Modell, was ich meine, da muss man dann kein Raketenwissenschaftler für sein. Ein Modell, was eher verbandseitig angetrieben worden ist und das andere Modell dann eher von den Vereinsvertretern auch präferiert wird. Und da muss ich ganz klar sagen, dass das Kompassmodell, ich glaube, für alle Vereine aus dem Norden, wenn ich auch wieder die Interessen des Nordens vertrete, ganz klar Richtung Kompass geht. Natürlich gibt es da auch Interessen in Gesamtdeutschland, die nicht unbedingt Richtung Kompassmodell gehen. Also gerade bei den Ligen natürlich, die einen festen Aufstiegsplatz aktuell haben, die aktuellen Gegebenheiten so haben, wie sie sind. Da kann ich mir vorstellen, wenn wir gleich auch drüber reden, wie jetzt der weitere Prozess ist, dass Vereine nicht unbedingt in die Luft springen und sagen, das ist unsere Lösung. Ne?
Aber warum ist das so? Ich meine, sie behalten ja einen Aufstiegsplatz, ne? Das Spiel zu bleiben. Sie spielen ja vielleicht gegen ein paar andere Vereine. Ne? Also die Mannschaften in den beiden Regionalligen verändern sich ein wenig. Wobei es deutschlandweit, glaube ich, irgendwie nur so um die 10, glaube ich, die in diesen Grenzregionen vielleicht dann sind. Was ist denn das Problem überhaupt? Liegt es einfach daran, dass es dann vielleicht, weil die Trägerschaft ist ja, glaube ich, noch nicht gekehrt, ne? Liegt es einfach daran, dass es vielleicht sein kann, dass es nicht mehr 5 Regionalverbände, sondern nur noch 4 Regionalverbände gibt? Oder?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht's weiter.
Nach dem Rasenschnack ist vorm Projekt. Und wenn du etwas vorhast, sei es eine neue Terrasse, einen Gartenzaun oder einfach mal klar Schiff machen im Schuppen, dann schau bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren vorbei. Dort findest du nicht nur das passende Material, sondern auch ehrliche Beratung von Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Ob großes Vorhaben oder kleine Reparatur, wir unterstützen dich dabei, dass es gelingt. Zuverlässig, nah und ohne Umwege. Einfach machen. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Ich glaube, das interessiert jetzt die Vereine nicht groß. Warum sind die da jetzt nicht unbedingt für? Weil die natürlich sagen, in deren Struktur funktioniert alles gerade. Die haben, die wissen, wie ihre Liga-Zusammensetzung ist. Die haben ihre Reiseroute, sage ich mal. Das ist alles bekannt. Und ja, der Mensch ist nun mal so, er ist ein Gewohnheitstier. Ja, und tut sich dann teilweise schwer mit Veränderungen. Ne? Wobei, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ich glaube, diese Veränderung die ist nicht groß. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, es gibt tatsächlich auch eine Statistik. In den letzten 6 Jahren waren es nur 9 Grenzgänger, die teilweise in den Ligen geswitcht sind, in den Staffeln oder geswitcht wären. 9 von insgesamt knapp 140. Also das ist verschwindend gering. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Vereine, die mal in der Nordstaffel sind, mal in der Oststaffel. Aber grundsätzlich ist die Zusammensetzung ja immer gleich. Auch ein Stuttgarter Kickers beispielsweise, die wüssten immer, wir spielen im Südwesten gegen die und die Vereine. Ob da dann mal, ich sag mal, Aschaffenburg oder ob es dann Kassel ist, die ja auch in der Südwest sind, dem Südwesten zugeordnet werden würden oder dann vielleicht mal dem Osten oder Norden, wie auch immer.
Kassel kann eigentlich überall spielen, ne?
So, okay, so
vielleicht in Bayern, ja, Süden nicht, ne?
So ist es aber, die sind halt so geografisch gelegen, ja, dass es dann nun mal sein kann, wobei ich glaube, Hessen-Kassel war jetzt nicht mal dabei bei diesen Grenzgängern. Also es ist einfach keine große Veränderung und diese nicht große Veränderung muss jetzt einfach mal durchgedrückt werden. Und ich glaube, wenn dieses Thema abgehakt ist, dann ist es kein Thema mehr. Weil dann sind alle froh, dass es so ist. Also da gibt es dann überhaupt gar keine Diskussion mehr. Da bin ich mir sicher. Es braucht einfach jetzt diesen Mut.
Ja. Beim Regionenmodell zum Beispiel finde ich es sehr schwierig. Zum einen, klar, also wenn es kommt, Meister steigen auf, klar. Ne? Das steht ja fest. Aber ich finde es halt schwierig, dass A, dann zum Beispiel genau die Liga zerschlagen wird, aus der die Vereine, die quasi die Aufstiegsinitiative ins Leben gerufen haben. Hermann Winkler, der Präsident des NOFV, hat auch das Regionenmodell, glaube ich, scharf kritisiert, sprach von einem Affront. Halles Sportdirektor Daniel Mayer von einem schlechten Scherz. Also die Regionalliga Nordost, so wie sie jetzt ist, hat die meisten Traditionsvereine, ist die zuschauerstärkste vierte Liga in Deutschland. Dementsprechend medial relevant, wirtschaftlich erfolgreich oder glaube die erfolgreichste. Das macht doch gar keinen Sinn, dann diese Liga dann zu zerhackstücken, oder?
Bin ich genau deiner Meinung. Die Regionalliga Nordost ist eigentlich die einzige Liga, die es wirklich ins Fernsehen geschafft hat. Die anderen Ligen werden auch übertragen, ja. Das ist dann aber teilweise eher über qualitativ fragwürdige Streaming-Dienste. Ich meine, ist toll, dass es sowas gibt, dass es da Bilder dann auch verfügbar sind. Aber im Nordosten, also teilweise die Übertragung, die ich mir dann auch selber angucke, das ist absolut professionell. Das hat ganz viel von dritter Liga, wo auch mal die dritten Programme unterwegs sind und Spiele übertragen. Die haben einfach einen Zuschauerschnitt, die haben eine Fanbase, die herausragend ist. Die haben Traditionsduelle, da können ganz oder die anderen Ligen von träumen, ne? Und man darf ja auch nicht verkennen, wenn dieses Regionenmodell kommen würde, dass der Aufstieg für Ostvereine noch schwerer werden würde. Und das kann nicht sein, dass die Initiatoren dieser Initiative dann einen Bumerang zurückbekommen und gesagt wird, ja, also ihr wart ja daran schuld, dass das Thema überhaupt jetzt wieder aufgekommen ist. Jetzt drücken wir euch nochmal richtig einen rein. Ne? Also die im Nordosten, und da muss ich ganz speziell auch Tommy Hiller ansprechen vom Chemnitzer FSC, der wirklich der Initiator war.
Ist auch der Sprecher der Initiative.
Genau, auch der Sprecher in der Initiative, aber auch grundsätzlich alle Vereine, die da direkt mit eingestiegen sind. Den kann man mal wirklich dafür danken, dass die diesen Mut hatten. Natürlich haben die auch im Hinterkopf gehabt, ja, dieser Bumerang könnte zurückkommen. Mhm. Aber genau das braucht es ja, diesen Mut, um jetzt irgendwas ins Positive verändern zu können.
Ich habe noch eine Rechnung gesehen. Also beim Regionenmodell ist ja auch die Frage der Qualifikationssaison. Mhm. Und Ich glaube, Platz 7 wäre, glaube ich, da steht, ich korrigiere mich, der FSV Zwickau gerade. Und ich glaube, Platz 7 würde nicht mal reichen, um sich quasi für die Regionalliga dann zu qualifizieren. Das heißt, dass wir, die würden in die 5. Liga absteigen. Mhm. Und bei der Anzahl der an Traditionsvereinen, da würden ja etliche in die Röhre gucken. Mhm. Also das finde ich auch zum Beispiel schwierig, ne?
Genau das. Es ist natürlich überhaupt noch nicht beschlossen, wie dann eine Qualifikationssaison laufen würde oder wer wie viele Plätze kriegen würde. Das steht noch in den Sternen, aber genau bei verschiedenen Berechnungen kann das natürlich so kommen. Es kann aber auch so kommen, dass aus der Regionalliga Nord der 7., 8. Ja. Absteigt. Ich meine, wir haben es letztes Jahr bei uns selber gesehen. Da waren wir zeitweise auch eher in der 2. Tabellenhälfte. Da kann es dann mal ganz schnell dazu kommen, dass auch wirklich große Traditionsvereine in die 5-Klassigkeit absteigen.
Da kurz einhaken. Da war es ja zum Beispiel letztes Jahr auch das Problem. Man wusste ja nicht, wie viele absteigen, weil die Zahl variierte, glaube ich, zwischen 3 und 5.
Genau.
Deswegen konntet ihr auch ganz schlecht rechnen. Entweder sind wir jetzt hier richtig fett, rutschen wir nochmal unten rein, oder es ist im Prinzip alles safe. Das ist ja auch zum Beispiel beim Kompassmodell, wäre das, glaube ich, auch geregelt, ne?
Genau. Also beim Kompassmodell ist es eigentlich egal, woher die Absteiger kommen, weil diese 80 Vereine bestehend aus 16 Aufsteigern und den Mannschaften, die den Klassenerhalt feiern, beziehungsweise auch den Mannschaften, die dann abgestiegen sind aus der 3. Liga, werden in einen Topf geworfen und dann wieder aufgeteilt.
Ja.
So, jetzt kann es aber beim Regionenmodell oder bei dem aktuellen Modell, wie es im Moment ist, natürlich sein, dass wir beispielsweise 2 bis 4 oder natürlich 1 bis 4 Absteiger aus dem Norden, aus der 3. Liga, aus dem Norden in die Regionalliga Nord hätten. Weil jetzt gibt es gerade nur Havelse in der 3. Liga, Osnabrück wird dann vermutlich aufsteigen. Also potenziell würde es nur Havelse geben, aber in anderen Regionen kann es so sein, im Nordosten kann es dann so sein, wenn da weitere Mannschaften dann in den Abstiegskampf kommen, dass dann noch mehr Mannschaften runtergehen. Und das bedeutet natürlich, dass auch mehr Mannschaften wieder absteigen müssen. Wiederum ist auch das Thema Abstieg Regionalliga relevant beim Relegationsspiel. Also wenn der Relegationsteilnehmer aus der Liga aufsteigt, dann hat man natürlich einen Abstiegsplatz weniger.
Mhm.
Ja gut, steigt er nicht auf, gibt es einen Absteiger mehr. Also es ist eine totale Unplanbarkeit da, was beim Kompassmodell einfach klar geregelt wäre.
Ja.
Auch der Aufstieg aus der Oberliga kann genauso bleiben, wie er ist. Da würde es keine Veränderungen geben. Also es hat einfach super viele Vorteile, auch gerade für Oberligisten. Und wenn du sagst, beim Regionmodell, die Zusammensetzung, da könnte es zu spannenden Konstellationen kommen. Also gerade im Norden und Nordosten würde natürlich einiges runtergespült werden in die Oberliga. Also das könnte auch...
Ja, Beispiel Zwickauer sehen.
Genau, das könnte relativ unwitzig werden für einige Oberligisten, die dann natürlich auch nach unten gedrückt werden könnten. Das ist ja ganz klar. So, beim Kompassmodell ist das verschwindend gering. Also wir kommen von 90 auf 80 Vereinen, wo dann meistens nur 2 Vereine pro Staffel zusätzlich absteigen müssten in der Qualifikationssaison. Natürlich hast du da eine Verkleinerung, das ist auch klar, aber dadurch, dass alle Staffeln beteiligt werden mit 2 Plätzen, ist das auch gangbar aus meiner Sicht.
Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, dass dieses Regionmodell, also es kam irgendwie so plötzlich nochmal um die Ecke, hatte ich den Eindruck, aber es ist ja im Prinzip genau... Vielleicht nicht in den Einzelheiten, aber 2018 ist doch genau eigentlich die Reform daran gescheitert, oder nicht? Das war doch schon mal Thema. Warum bringt man das jetzt schon wieder auf den Tisch?
Also, es war natürlich definitiv 2018 schon Thema. Und da war es eigentlich so weit, dass das das Modell sein sollte, was auch umgesetzt werden sollte. So, dann ist es aber nicht dazu gekommen, auch aus verständlichen Gründen, wie ich finde, weil wir haben es gerade diskutiert, das ist ja faktisch das Regionenmodell,
ja.
Für viele Vereine in Fußball-Deutschland einfach Nachteile mit sich bringt. Jetzt ist es natürlich so, dass in so einer Arbeitsgruppe gewisse Vertreter sitzen, die dann den Spieß so ein bisschen umdrehen wollen. Da sind dann teilweise emotionale Diskussionen hochgekocht. Ihr wart doch damals dann das Zünglein an der Waage, dass damals die Reform nicht stattgefunden hat und jetzt seid ihr die Initiative zum Rollen bringen. Also es wäre so einfach, wenn ihr als Nordosten dann euch aufspaltet, dann haben wir es doch.
Mhm.
Also so, das war so ein Trotzmodell mehr oder weniger. Nach dem Motto, also das Modell liegt ja seit 2018 auf dem Tisch.
Ja.
Und ihr seid nach dem Motto, ihr seid quasi zu blöd, um jetzt da einen Haken dran zu machen und zu sagen, ja, das ist es. Und so ist es einfach wieder entstanden. Und also aus meiner Sicht war das keine gute Entscheidung, dass das jetzt auch wieder auf dem Tisch liegt. Auf der anderen Seite befeuert das noch mehr die Geschichte rund um das Kompassmodell, weil wir müssen uns ja auch klar sein, als Vereine, die diese Reform wirklich betreffen, wir müssen uns schon einig sein. Ich habe eben schon mal gesagt, der weitere Prozess ist ja so, dass die Vereine, die Verbände, die Vereine jetzt darüber informieren, was die Modelle überhaupt sind, was für Ausgestaltungen eigentlich dann vorherrschen. Also man informiert die Vereine und möchte dann jeweils als Regionalverband ein Meinungsbild der Vereine einholen. Und das soll jetzt auch im April noch geschehen, auch alles zeitgleich. Jeder Verband macht das am gleichen Tag vermutlich.
Ja.
Und wird dann dieses Meinungsbild einholen. Und wenn wir da kein klares Meinungsbild haben, dann kann es natürlich dazu führen, dass gewisse Verbände sagen, gut, dann nehmen wir halt das Regionenmodell, weil wir die Mehrheit haben. Wir haben die Abstimmungshoheit. Das ist ja dann nachher letztendlich die Frage, welche Landesverbände und welche Regionalverbände für welches Modell stimmen.
Ja, diese Präsidentenkonferenz.
Genau, ja. Genau richtig. Sollten die Vereine aber ein klares Commitment für das Kompassmodell zeigen, dann können die Verbände das auch nicht ignorieren. Dann ist das was die Vereine wollen. Eine 100% Mehrheit wirst du da auch nicht hinkriegen. Aber ich glaube, dass in Deutschland die meisten Vereine, und das zeigt ja auch die Initiative, wir haben fast wöchentlich noch Zuwächse in der Initiative, dass die das wollen. Und wir haben da auch die Rückmeldungen aus der Regionalliga Nord. Ich bin da fast mit allen Vereinen im Austausch. Und auch die sagen, wir wollen das Kompassmodell. Und da muss es jetzt ein klares Commitment geben und dann wird es auch darauf hinauslaufen. Da bin ich ganz sicher, weil die Meinungen der Vereine können die Verbände nicht ignorieren. Für mich sind Verbände eigentlich Dienstleister der Vereine. Und wenn so ein Meinungsbild dann eingeholt wird, wie es dann hoffentlich auch kommt, dann bin ich mir sicher, dass auch die Reform dahingehend umgesetzt wird, dass das Kompassmodell eingeführt wird.
Was wäre dir denn lieber, in den sauren Apfel zu beißen? Also du hast ja gesagt, dass du für das Kompassmodell bist und zu akzeptieren, okay, das Regionenmodell kommt, Auftrag erledigt, alle vier Meister steigen auf. Wäre dir das lieber anstelle von gar keiner Reform? Also dass es so bleibt, wie es quasi ist?
Also ich glaube, dass es so bleibt, wie es ist, ist keine Option. Grundsätzlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das Regionenmodell ein Modell, was dann auch das Ziel erfüllt.
Genau.
Was den Grundsatz erfüllt, Meister müssen aufsteigen. Und deswegen sage ich, wie du es auch formuliert hast, dann, das wäre der saure Apfel. Aber da sollten wir nicht hinkommen. Also, weil es so viele Nachteile einfach für dieses Modell vorherrschen und die Vorteile des Kompassmodells auf der Hand liegen, bin ich der absoluten Überzeugung, dass das nachher nicht relevant sein wird.
Gab es denn eigentlich auch jetzt neben diesen beiden Modellen, es war, glaube ich, ziemlich zu Anfang, als die AG gegründet wurde, war ja mal so eine zweigleisige vierte Liga auch Thema, die zwischen der dritten Liga und zwischen der dann fünfgleisigen Regionalliga geschaltet wird. Wurde ja auch viel jetzt über dieses Thema geschrieben in ganz Deutschland, auch häufig mal gelesen, eine eingleisige vierte Liga zwischengeschaltet. War das Thema bei euch und warum ist das vielleicht, oder warum habt ihr nicht da einen Lösungsvorschlag in diese Richtung erarbeitet?
Also es war Thema, ja, das zweigleisige Modell mehr als eine Eingleisigkeit.
Ja.
Wir haben dann nachher keinen Konsens zugefunden, weil es auch eine schwierige Frage ist, was denn nachher die vierte Liga ist. Ist das absoluter Profifußball? Oder ist das weiterhin eine Mixform aus Profi- und Amateurbereich?
So wie wir es jetzt zum Beispiel in der Regionalliga Nord haben, ne?
Genau,
ja.
Genau. Gewisse Staffeln beanspruchen ja aktuell für sich, dass es Profiligen sind, wo ich aber auch sage, ich glaube nicht, dass in allen Vereinen unter Profibedingungen gearbeitet wird.
Ich glaube, als Corona war, ja. Ist die Regionalliga West, da ging es dann um Corona-Hilfen.
Genau.
Und die hat dann den Status bekommen, dass es eine Profiliga ist, meine ich, Michael.
Ja, ich weiß nicht, ob es da um Corona-Hilfen ging oder einfach um die Fortführung des Spielbetriebs.
Genau, Fortführung des Spiels, so war es, genau.
Da durfte natürlich der Profifußball weiterspielen.
Ja, und
dann haben wir es dann als Profiliga auch deklariert. Letztendlich, ist es auch. Dann nicht unbedingt entscheidend. Nur bei einer Zweigleisigkeit, da wäre ganz klar, da wäre es ganz klar gewesen, dass das Profifußball ist. Ich aus reiner Perspektive des SV Meppen kann ich da dem ganz viel abgewinnen und sagen, boah, so eine zweigleisige vierte Liga wär für Vereine wie der SV Meppen, für den VfB Oldenburg, VfB Lübeck oder auch Carl Zeiss, Jena, Halle und so weiter, wäre, glaube ich, eine sehr interessante Liga, die auch die Lücke zwischen dritter und vierter Liga kleiner machen würde. Aber man muss ja auch immer eine Lösung finden, die am tragfähigsten ist, die auch, der kleinste gemeinsame Nenner ist.
Mhm.
So, ich habe jetzt in den letzten Monaten wirklich Sport. Politik at its best kennengelernt. Das war dann nachher keine Frage, ob das ein gutes oder schlechtes Modell ist, sondern einfach, ob es dafür Mehrheiten geben kann oder nicht. Und da ist man dann nachher zum Entschluss gekommen, dass es eben nicht der Fall ist.
Ja, wenn wir jetzt nochmal eine mögliche Regionalliga-Form in Bezug dann auf den SV Meppen, wenn wir darauf nochmal blicken, wie wichtig ist es für solche Vereine wie den SV Meppen, dass diese Reform kommt? Ich meine, ihr habt jetzt dieses Jahr die große Chance, direkt in die dritte Liga aufzusteigen und im besten Fall habt ihr nie wieder was damit zu tun. Mhm. Aber es kann natürlich immer passieren, dass ihr vielleicht auch mal wieder in der Liga runtergeht und dann ständet ihr quasi vor der gleichen Problematik wieder. Deswegen, wie wichtig ist sowas?
Für euch. Das ist super wichtig, sonst hätte ich auch nicht mir die Zeit genommen und auch die Zeit vom Verein freigeschaufelt bekommen, mich an der Arbeitsgruppe zu beteiligen und dann auch in diesen ganzen Initiativprozess total tief mit reinzugehen. Da war auch die komplette Rückendeckung der Gremien hier aus dem Verein da. Weil es nun mal so ist, ein Verein wie der SV Meppen, wir träumen natürlich alle davon, dass wir überhaupt nichts mehr mit der Regionalliga in den nächsten Jahren zu tun haben werden. Aber wir sind nicht so blauäugig, als dass wir uns da nicht mit beschäftigen sollten. Es kann immer sein, durch gewisse Umstände, dass so ein Verein wie der SV Meppen mal in der vierten Liga spielt. Und da sollte es dann einfach auch möglich sein, ohne Probleme, ohne dass das, es Relegationsspiele gibt, ohne dass es dieses Nadelöhr gibt, einfach wieder hochzukommen. Wenn Vereine gut arbeiten, sollen die dafür auch belohnt werden. Und das muss nachher der entscheidende Faktor sein. Und es muss der entscheidende Faktor sein, dass Vereine über eine Saison hinaus gute Arbeit leisten und nicht über Relegationsspiele. Über zwei Relegationsspiele, über 180 Minuten im Zweifel, kommen dann nochmal 30 Minuten dazu, die entscheidend sind, wie der Erfolg in der ganzen Saison war. Und das kann einfach nicht sein.
Ja, ihr habt das ja auch mitgemacht, ne? Also 2017, das Elfmeterschießen hier in der Hensch Arena gegen Waldhof Mannheim, da entscheiden ja Zentimeter am Ende, ob du dann in den Profifußball zurückkehrst oder reinkommst oder ob du dann in der vierten Liga bleibst. Und der zweite Aspekt, du hast die Lücke angesprochen zwischen dritter Liga und vierter Liga, dass die ja ist schon ein Stückchen, ne? Alleine von der Vermarktung her. Und wenn man dann mal runtergeht, dann hast du natürlich auch erstmal wirtschaftlich, musst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen was runterschrauben. Plus, dass du die Unwägbarkeit hast, wann steige ich überhaupt wieder auf?
Genau.
Und das habt ihr ja vor 3 Jahren ja auch wirklich am eigenen Leib erfahren, ne?
Ja. Wir haben da ja dann auch nicht umsonst diesen zeitlichen Rahmen ausgegeben, dass wir in den nächsten 3 Jahren wieder hochgehen wollen. Es ist natürlich immer möglich, durch eine Relegation zu gehen. Wir haben das selber mitgemacht. Aber es ist einfach nicht planbar. Und du wirst nicht direkt für den sportlichen Erfolg belohnt, der über eine ganze Saison getragen wird. Was man aber auch nochmal zu der Relegation 2017 sagen muss, da waren alle Staffeln beteiligt bei einer Relegation.
Das war noch die andere, ne?
Genau.
Ja, das war noch die andere
so
Variante sozusagen, der Vorgänger. Da war hatte die dritte Liga ja noch 3 Absteiger.
Genau.
Ja.
Und letztendlich ist es der Status quo gerade so, dass der Südwesten und Westen feste Aufstiegsplätze hat, weil die meisten Mannschaften in den Verbänden haben. Die meisten Mannschaften. So, wenn man jetzt aber mal hingehen würde und nicht das Kriterium meiste Mannschaften heranziehen würde, sondern einfach nur mal die meisten Vereine in den Verbänden, dann würde sich das Bild schon ganz anders darstellen. Und das ist mein großer Kritikpunkt. Also wie kann es sein, dass es entscheidend ist, wie viele Mannschaften in einem Verband sind, wenn es darum geht, wer wie viele Aufstiegsplätze bekommt. Also relevant für diese Frage, wer dann in die dritte Liga aus der Regionalliga aufsteigen kann, sind ja nur die ersten Mannschaften der Vereine, beziehungsweise eigentlich die 36 DFL-Clubs.
Ja, genau. Die kommen dazu noch.
Die kommen dazu. Und mehr dürfen eigentlich gar nicht dafür relevant sein. Weil Rot-Weiß-Oberhausen 4, die werden nie die Möglichkeit haben, in die Regionalliga aufzusteigen, beziehungsweise dann auch in die dritte Liga aufzusteigen.
Plus die Mannschaften, die überhaupt erstmal die Lizenzbedingungen erfüllen.
Auch das.
Das kommt ja noch dazu.
Genau.
Da wird ja die Anzahl ja noch mal kleiner.
Ja. Und deswegen, das ist eine Regelung, die auch vor etlichen Jahren mal getroffen worden ist, aber die ja auch noch mal gewissen Zündstoff mit sich bringt. Warum soll das so sein? Warum muss sowas als Kriterium herangezogen werden für einen Aufstiegsplatz? Das leuchtet mir nicht ein.
Du hast gesagt, dass jetzt im April die Vereine oder die Verbände an die Vereine herantreten. Wie ist denn so, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft guckt. Ab wann könnte diese neue Regelung, egal wie sie jetzt aussieht, könnte sie dann greifen? Über welche Spielzeiten sprechen wir?
Also wir haben da tatsächlich auch in der letzten Woche drüber gesprochen, in der Arbeitsgruppe. Aufgrund dessen, dass jetzt viele Fragen dann auch noch offen sind. Wie sieht ein Zulassungsverfahren aus? Welche infrastrukturellen Voraussetzungen braucht man? Wie ist die Verteilung der einzelnen Plätze an die Verbände? Das braucht Zeit. Da braucht es wahrscheinlich auch noch mal eine weitere Arbeitsgruppe, beziehungsweise ist ja auch noch offen, wer überhaupt Träger dieser Liga wird. Ich halte es für sinnvoll, dass es da entweder eine gemeinsame Gesellschaft gibt, die Trägerschaft übernimmt, oder ob es der DFB macht. Diese beiden Möglichkeiten sind eigentlich die am tragfähigsten sind. Und ja, entweder muss es eine neue Arbeitsgruppe dann geben, die diese Fragen klärt, oder der Träger gibt es einfach vor. Und das ist jetzt noch nicht passiert. Das kann auch nicht in den nächsten 8 Wochen passieren, sodass es auch in der nächsten Saison noch keine Qualifikationssaison geben kann. Die Qualifikationssaison soll es dann darauf folgend ab 27/28 geben, sodass wir ab der Saison 28/29 im neuen Modell auch spielen könnten.
Also nächste Saison
wird noch eine ganz normale.
Wäre es in der Regionalliga Nord so, dass es die Relegation gibt?
Ja.
Und dann ab 27/28 wäre dann die Qualifikationssaison.
Dann also da wird es auch noch die Relegation.
Natürlich,
genau. Ja, ja. Und danach wird dann die Viergleisigkeit eintreten. Ja. Wenn denn alle sich darauf committen und sagen, ja, das ist das richtige Modell, das ist der richtige Weg. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, weil die Rückmeldungen aus den Vereinen, mit denen ich spreche, die sind durchweg positiv.
Wenn du es alleine entscheiden dürftest, was würdest du entscheiden?
Also ich habe ja gesagt, ich kann dem zweigleisigen Modell einiges abgewinnen, aber ich bin auch ein Typ, der, und so sind wir auch generell als Verein aufgestellt, die Werte vertreten wir, dass wir einfach für alle die beste Lösung dann auch anstreben wollen. Und die beste Lösung für alle, was ich auch eben mal sagte, der kleinste gemeinsame Nenner, das ist das Kompassmodell. Mhm. Und dann müssen wir auch sagen, dass das Modell ist, was angestrebt werden soll. Und da habe ich mich dann im Laufe der Arbeit in der Arbeitsgruppe auch einfach von überzeugen lassen.
Und wenn du einen Wunsch an Bernd Neuendorf, den DFB-Präsidenten, hättest, wie würde der aussehen?
Am liebsten würde ich ihm sagen, komm, entscheide es bitte. Entscheide, dass das Kompassmodell eingeführt werden soll. Den ganzen Rattenschwanz, der dahinter kommt, der ist natürlich zu klären, aber der wird geklärt. Das ist alles kein Hexenwerk. Wir müssen auch mal dahin kommen, auch grundsätzlich in der Gesellschaft, dass wir nicht einfach alles kaputt reden, was neu ist. Alles überall Argumente finden, warum irgendwas nicht möglich ist. Also lass uns doch das mal umdrehen und sagen, deswegen und deswegen ist es möglich. Und das wäre mein Riesenwunsch. Und ich möchte da jetzt auch wirklich keinen Verbandsvertreter angreifen. Aber ich möchte wirklich nochmal appellieren, es muss eine Veränderung geben. Und wenn alle nur ihre eigenen Interessen dann im Kopf haben, dann wird es keine Veränderung geben. Jeder muss sich bewegen und das soll einfach dann auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten umgesetzt werden, sodass in 5 Jahren keiner mehr über das Thema Regionalliga, Aufstieg, Relegationsspiele und so weiter spricht, sondern es einfach als gottgegeben hingenommen wird.
Joe, das war dieser Appell, war ein schönes Schlusswort, Florian. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was in den nächsten Wochen dann so passiert und wie dann die Lösung am Ende aussieht.
Ja, vielen Dank.
Ja, bleibt mir natürlich noch abschließend zu sagen, dass die Fans des SOMM, die ihr zugehört habt, vielen Dank auch euch. Und das war Rasenschnack mit Florian Eckbars. Und die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Gute Auswahl, starke Marken und echte Beratung. Direkt vor Ort in Meppen und Haaren. Kommt gerne vorbei, zusammen geht das.